SWR 2 Wissen.
SWR 2 Wissen Spezial.
Das Tier und wir.
Das Tier und wir.
Kann man Tiere lieben und Tiere töten? Was erstmal widersprüchlich klingt, ist für Jägerinnen und Jäger selbstverständlich. Denn sie wollen, dass es Wildtieren gut geht. Gleichzeitig aber nicht auf Fleisch verzichten und kein Steak mehr aus Massentierhaltung essen. Immer mehr Menschen machen den Jagdschein. Zunehmend auch Frauen. Wer auf die Pirsch geht, genießt die Natur, pflegt Wald und Wild und so manch kuriose Tradition. Doch die Jagd hat ein Imageproblem. Sie erzürnt Tierschutzorganisationen und polarisiert in der Gesellschaft, die mit ihr bestenfalls Klischees wie den alten Mann mit Lodenhut, Dackel und Adelstitel verbindet.
Folge 5. Die Jagd. Von Vera Kern.
Also das ist von, boah cool, du hast einen Jagdschein, erzähl mal mehr, finde ich interessant, bis hin zu, boah du Mörder, mit dir will ich nichts zu tun haben.
Wer zur Jagd geht, muss sich einiges anhören. Die junge Jägerin Sophia Lorenzoni kennt die gängigen Reaktionen und Vorbehalte.
Aus Jux und Dollerei, so zum Spaß und Vergnügen, da Tiere abknallen, ist nicht mein Ding.
Tierliebe kann ich da jetzt nicht irgendwie rein interpretieren. Also wer Tiere liebt, glaube ich, der wird es nicht übers Herz bringen, Tiere zu erschießen.
Ich weiß nicht, ob es Tradition ist als Ritual oder vielleicht auch so ein Machtgefühl, die Macht, ein anderes Lebewesen quasi zu töten.
Es ist ein Hobby, der eine oder andere macht es nur, um Trophäen zu sammeln. Der andere ist sich dessen bewusst, dass er da in die Natur eingreift, um die Bestände zu regulieren.
Warum gehen mehr und mehr Menschen in Deutschland zur Jagd? Auch junge Frauen. Um herauszufinden, was den Reiz ausmacht, wieso die Jagd umstritten und gleichzeitig notwendig ist, begibt sich diese Folge von SWR 2 Wissen Spezial auf die Pirsch.
Lass mal gucken, dass wir jetzt schon möglichst leise, weil es kann sein, dass das Bild schon da liegt. Und dann sehen wir es ja oft nicht, wenn die irgendwo hinter einem Holz oder so. Und je lauter wir jetzt sind, umso geringer nachher der Jagderfolg.
Ein grautrüber Dezembernachmittag im Stuttgarter Stadtwald. Sophia Lorenzoni, 29, Gewehr und Lodenrucksack über der Schulter, nimmt uns mit auf die Jagd. Auf dem Weg zum Hochsitz gilt ab jetzt Flüsterton. Bloß kein Tier aufschrecken. Das Grundrauschen der Autobahn gleich nebenan scheint die Wildtiere hingegen nicht zu stören.
Damals ein Fass, wo Dresdner drin ist, also quasi die Apfelrückstände vom Saftpressen, von der Moschte, was im Winter dann fürs Wild auch rausgebracht werden darf, gerade Rehwild, um die einfach auch so ein bisschen an die Stellen zu ziehen, wo man sie gut bejagen kann.
Also das wird angelockt damit dann.
So kann man sagen, genau. Ja.
Sophia Lorenzoni ist schon ganz im Jagdmodus. Hat sich dort drüben am Hang zwischen Gestrüpp und Bäumchen ein Reh versteckt? Sind das da auf dem Boden frische Wildschweinspuren?
Das Bewusstsein mit der Natur, das hat sich komplett verändert. Also das fängt schon an bei Kleinigkeiten, selbst wenn ich spazieren bin oder wandern, ich bin gar nicht auf der Jagd. Mir fallen Details auf, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel eine Fährte von einem Reh oder eine Sohle von Wildschweinen oder so. Das habe ich früher einfach gar nicht beachtet.
Seit ihrer Jugend ist Sophia Lorenzoni von der Jagd fasziniert. Mit 22 macht sie ihr grünes Abitur, wie der Jagdschein auch genannt wird. Seither dreht sich alles in ihrem Leben um die Jagd. Auch beruflich. Sie arbeitet beim Landesjagdverband Baden-Württemberg.
Also Jagd ist für mich kein Hobby. Das ist eine Leidenschaft, das ist uraltes Brauchtum. Einfach das Ganze drumrum mit dem Jagdhornblasen und so. Das hat ja alles seine Geschichte.
Jagdtraditionen gehören für viele einfach dazu. Das sogenannte Streckelegen nach einer Gesellschaftsjagd, wenn die erlegten Tiere in einer bestimmten Ordnung aufgereiht werden und anschließend das passende Jagdsignal ertönt. Damit so die Idee, soll dem Wild die letzte Ehre erwiesen werden. Dazu gehört auch der sogenannte letzte Bissen, ein Zweig, der Reh oder Bock ins Maul gesteckt wird. Einen Teil des Zweigs steckt der Jäger sich selber als Bruch an den Hut.
Wenn ich auf dem Ansitz bin und jetzt kommt ein passendes Tier, dann passiert da schon was im Körper. Man fängt an, unruhig zu werden. Ja, es ist so eine Art Aufregung. Ich habe mir schon ganz oft Gedanken gemacht, wo das herrühren kann. Ist es dieser Urinstinkt, wenn du das jetzt alles sauber erledigst, dann hast du wieder eine Zeit lang dein Überleben gesichert? Ich glaube, das erklärt es am besten.
Die Natur erleben, den Wald schützen, hochwertiges Fleisch, sogenanntes Wildbret, gewinnen. Das sind, laut einer Umfrage des Deutschen Jagdverbandes, die Hauptgründe, weshalb junge Menschen den Jagdschein machen. Für viele Frauen sei zudem die Jagdhundeausbildung eine Motivation.
Auch Sophia Lorenzoni ist die enge Zusammenarbeit mit ihrem Jagdhund Emil wichtig. Und vor allem,
ich esse unheimlich gerne Fleisch. Ich möchte aber die Massenindustrie nicht unterstützen. Und mir ist wichtig, dass es Tieren gut geht. Und für mich ist die fairste Art, Fleisch auf den Teller zu bekommen, indem ich es einfach selber in die Hand nehme und verantwortlich schieße und kann nachher das dann auch entsprechend genießen, weil ich weiß, das hat sich von Brombeerblättern ernährt oder von dem, was es halt im Wald gefunden hat. Und ich habe dem Ganzen ein schnelles Ende gesetzt.
Die meisten von uns arbeiten eben vor dem Computer, schieben Pixel von rechts nach links und wieder zurück. Sie leben praktisch in der künstlichen Welt und das hat natürlich mit dem, in Anführungszeichen, echten Leben nicht viel zu tun. Und ich glaube, das ist so eine Sehnsucht auch, wieder Natur zu erleben, also sich auch wirklich mal der Witterung auszusetzen.
Thorsten Reinwald ist stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Jagdverbandes, kurz DJV, der mit rund 250.000 Mitgliedern größten Jagdorganisation im Land. Mehr als 400.000 Jägerinnen und Jäger gibt es in Deutschland, so viele wie noch nie. Frauen machen mit 7% zwar immer noch einen kleinen Teil der Community aus, aber es werden mehr. Der Frauenanteil an Jagdschulen ist innerhalb von 10 Jahren von 20% auf 28% gestiegen. So eine Erhebung des Verbands.
Ich würde mal behaupten, dass so das Bild der Jäger eigentlich dem der Gesellschaft entspricht, der deutschen Gesellschaft. Da ist wirklich alles dabei. Vom Zahnarzt über die Putzfrau bis zum Schüler. Und das ist auch schön so. Also es kostet ungefähr, das hat jetzt die Umfrage gezeigt, so 2.100 Euro, sich auf die Jägerprüfung, das ist eine staatliche Prüfung übrigens, vorzubereiten. Das ist auch nicht mehr, als der Vorbereitungskurs für einen Führerschein kostet.
Wer die Jagdprüfung bestehen will, muss Tiere und Pflanzen kennen, Wildbrethygiene beherrschen, über jagdliche Rechte und Pflichten Bescheid wissen und präzise schießen können. Zu den Prüfungsgebühren kommen dann noch Kosten für das Gewehr hinzu, für die Ausrüstung und den Begehungsschein, um überhaupt in einem Revier jagen zu dürfen. Und ohne Auto geht es auch nicht, weil sich ein Gewehr nun mal nicht in der Straßenbahn transportieren lässt.
Haben Sie was gehört? Ich dachte gerade, da hätte ein Ast geknackt, aber kann auch immer sein, dass da mal irgendwie Baum oder so. Jetzt höre ich nichts mehr.
Es beginnt zu dämmern. Über eine Stunde lauern wir schon auf dem Hochsitz. Unterhalten uns flüsternd. Schauen durch die Wärmebildkamera. Horchen. Warten. Doch weit und breit kein Reh. Nicht mal ein Hase ist vorbeigehuscht.
Sieht nicht so gut aus. Ist einfach komplett unplanbar. Alles kann, nichts muss.
An diesem Winternachmittag im Stuttgarter Stadtwald hat Sophia Lorenzoni keinen Jagderfolg. Sie nimmt es gelassen. Nur etwa bei jedem 10. Ansitz kommt es zum Schuss, erzählt sie.
Dass auch Frauen Beute machen wollen, passte lange nicht ins Bild. Männer jagen, Frauen sammeln. Dieses Bild der Steinzeit hält sich bis heute hartnäckig. Dabei zeigt ein Blick in die Geschichte. Die Arbeitsteilung war gar nicht so eindeutig, sagt die Archäologin Valeska Becker von der Universität Münster.
Aber wir kennen zum Beispiel aus Amerika, aus dem Mesolithikum, aus der Mittelsteinzeit, Gräber von Männern und Frauen. Und da haben die Frauen auch Jagdwaffen dabei. Da ging es auf so kleine Lamas und ähnliche Tiere. Und da haben beide gejagt. Deswegen kann man ruhig davon ausgehen, dass Frauen auch bei der Jagd beteiligt waren und dass es mehr vielleicht so eine Alterssache war. Also wer fit war, wer gut und schnell laufen konnte, war mit auf der Jagd dabei.
Zur Männerangelegenheit wird die Jagd erst später.
Das wird dann ein Ding, wo die Jagd nicht mehr überlebensnotwendig ist, interessanterweise, und wo mit der Jagd dann so Gedanken von Prestige verbunden sind, von der zur Schaustellung von gewissen Fähigkeiten wie Geschicklichkeit und Kraft, Mut und der Fähigkeit, vielleicht auch Feinden tapfer gegenüberzutreten und das Tier sozusagen der stilisierte Feind wird, dann wird es so eine Männerdomäne.
Ich habe tatsächlich schon Männer erlebt, die sagen so nach dem Motto, du musst gar nichts mehr in die Hand nehmen, du kannst es eh nicht. Wobei ich dann nicht die typische Frau bin, die so mit sich reden lässt. Also ich sage dann meistens, dann guckst du jetzt zu und meistens sind die dann weg, bis ich fertig bin.
Natürlich erledigen Jägerinnen wie Sophia Lorenzoni auch die sogenannte rote Arbeit selbst. So heißt das Ausweiden, im Jagdjargon Ausbrechen des erlegten Wildtieres. Mit dem Jagdmesser schneidet sie ein Reh oder Wildschwein auf, entfernt Innereien und zerlegt es anschließend in Tiefkühltruhen geeignete Stücke.
Heute sind Frauen in der Jagdszene häufiger anzutreffen als früher. Auf Instagram posieren Jagdinfluencerinnen mit katalogtauglichen Bildern und verpassen der Jagd so ein anderes Image. Die einstige Männerdomäne wirkt weiblicher, moderner. Aber wird die Jagd dadurch gesellschaftsfähiger? Was in der Gesellschaft weniger bekannt sein dürfte, Jägerinnen und Jäger übernehmen ehrenamtlich offizielle Aufgaben und viel Verantwortung. Bei einem Wildunfall ruft die Polizei sie hinzu, um das schwer verletzte Tier von seinem Leid zu erlösen. Rund 300.000 Rehe und andere Wildtiere werden jedes Jahr in Deutschland angefahren. Was Jäger tun und lassen sollen, geben unter anderem das Jagd-, das Tierschutz- sowie das Waffenrecht vor. Das Bundesjagdgesetz verpflichtet zu einer weitgerechten Jagd. Weitgerechtigkeit bedeutet eine Art Ehrenkodex, der zum Beispiel besagt, dass Tieren kein vermeidbares Leid zugefügt werden darf. Zudem müssen Jäger für Wildschäden im Wald aufkommen. Das Verhältnis von Waldpflege und Wildhege ist der Grundkonflikt zwischen Forstwirtschaft und Jagd.
Wollen wir losgehen?
Gehen wir gerade mal ein Stück da hoch.
Wir treffen Rudi Suchand zu einem Waldspaziergang bei Freiburg. Er leitet das Wildtierinstitut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, der FVA, und kennt sich mit den Interessenskonflikten aus.
Sehen Sie, das ist im letzten Winter verbissen gewesen.
Was genau sieht man da?
Da sehen Sie, dass der Leittrieb, also der Trieb, der als oberstes an einer Pflanze in die Höhe wächst, abgebissen wurde. Und jetzt können Sie sich bei diesen Bäumchen vorstellen, dass es im Wachstum zurückbleibt und links und rechts von den Buchen vielleicht überwachsen wird. Und wenn Sie sich das 10 Jahre weiter vorstellen, dann hat diese Tanne kaum mehr eine Chance, weil die Bäume links und rechts viel höher geworden sind und dieses kleine Bäumchen verdrängen.
Für einen klimastabilen Mischwald ist es wichtig, dass das Schalenwild, also die Paarhufer, Reh, Hirsch und Wildschwein, genug Gräser, Blätter, Kräuter und Samen zu fressen finden. Ist das Nahrungsangebot knapp und die Wildpopulation groß, knabbern Rehe die Spitzen junger Bäume ab. Forst und Landwirtschaft entstehen hohe Schäden, wenn Rehe gepflanzte Jungbäume verbeißen oder Wildschweine in Maisfeldern wüten.
Experten wie Rudi Suchand errechnen dann in Gutachten den monetären Wildschaden. Er plädiert für eine differenzierte Betrachtung der Lebensräume im Wald.
Mal ganz einfach gesagt, dort, wo ich Verjüngung haben will und vielleicht schon Verjüngung habe, dort möchte ich nicht, dass es viel Rehe hat. Dort werde ich mit Jägerinnen, dem Jäger sprechen, bejagt dort bitte intensiver. In Bereichen, wo ich üppige Vegetation im Wald habe, aber keine Verjüngungsnotwendigkeit habe, kann ich sagen, dort lasst die Tiere am besten in Ruhe. Dort können sie, ohne Schaden zu machen, sich das ganze Jahr über aufhalten und können dort fressen, was sie wollen.
Es kann nicht sein, dass die einzige Lösung, die ich dann zu hören kriege, ist, ja, wir müssen einfach nur mehr Rehe und mehr Hirsche schießen, dann wird der Wald schon wachsen. Also die Problemzone des Waldes, das sind diese Monokulturen. Dort müssen Menschen eben jetzt Bäume pflanzen und säen. Dort muss ich die Bäume auch schützen, künstlich schützen, aber auch mit der Jagd schützen. Wir fordern deswegen eine Lebensraumbewertung und dann eben auch eine wildökologische Raumplanung.
Thorsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband steht in dem Konflikt für die Seite der Jagd. Er kritisiert pauschale Forderungen der Forstwirtschaft, die Wildpopulation möglichst klein zu halten. Umgekehrt wird der traditionellen Jagd vorgehalten, sie würde Reh, Rothirsch und Wildschwein wie in einem Freilandzoo hegen. Und so mancher wäre mehr daran interessiert, einen Bock mit hübschem Geweih abzuschießen, als ein Reh ohne Trophäe.
Wildtierökologe Rudi Suchand hat mit seinem Forschungsteam runde Tische ins Leben gerufen, um die verschiedenen Seiten zusammenzubringen. Er wendet sich gegen jegliches Schubladendenken, wie er sagt.
Das ist mein großes Anliegen, dass nicht diese Extrempositionen Jägerschaft gegen Waldbesitzende entwickelt werden, sondern dass man sagt, wir haben gemeinsame Verantwortung und jeder übernimmt seinen Teil der Verantwortung. Die Jägerschaft in Richtung Jagd, die Waldbesitzenden im Sinne der gesamten Funktionen des Waldes. Und da gehört der Wald als Lebensraum von Rehen auch dazu.
30% Bodenfläche der Bundesrepublik sind bewaldet. Wald, der mit den Wurzeln den Humusboden festhält und mit den Kronen den zerstörerischen Anprall des Regens mildert, garantiert die Gesundheit der Landschaft. Sie ist längst dahin. Der deutsche Wald ist krank auf den Tod. Ein Renditedenken hat aus dem Wald eine baumartenarme, naturwidrige Holzfabrik gemacht. So pervertiert ist dieser Wald, dass der Rothirsch aus Mangel an natürlichem Nahrungsangebot einerseits und ungezügelter Vermehrung andererseits zum Waldzerstörer geworden ist.
Der Umweltjournalist Horst Stern ist der Erste, der den sogenannten Wald-Wild-Konflikt in der breiten Öffentlichkeit zur Sprache bringt. In engagiertem Ton kritisiert er schon vor 50 Jahren den Trophäenkult der Jagd.
Sie hören richtig, meine Damen und Herren. Es ist nicht dringlich zur Zeit, den Hirsch zu schonen. Es ist dringlich zur Zeit, ihn zu schießen. Der menschliche Wolf versagt. Er ernährt sich von Kalbfleisch und jagt den Hirsch als Knochenschmucklieferant für die Wand überm Sofa. Das Hirschgeweih als Aufhänger für Gamsbarthüte und schöne Erinnerungen.
Sterns Fernsehsendung Bemerkungen über den Rothirsch, ausgestrahlt an Heiligabend 1971, markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der Jagd in Deutschland. Während die Problematik des Wildverbisses und der Schäden, die Wildtiere im Wald und auf den Feldern der Bauern anrichten, vorher nur innerhalb der Szene bekannt waren, erreicht der Interessenkonflikt nun Gesellschaft und Politik. Die meisten, die heute auf die Pirsch gehen, sind vor allem an hochwertigem Fleisch und dem Naturerlebnis interessiert. Vorbei sind die Zeiten, da Hirsche extra angefüttert wurden. Doch es gibt sie noch, die Jagd als exklusive und kostspielige Freizeitbeschäftigung.
An der Trophäenjagd im südlichen Afrika scheiden sich die Geister. Professionelle Jagdvereinigungen sind der Meinung, Trophäenjäger finanzieren ein Stück weit auch den Naturschutz. Das klingt merkwürdig, aber es ist tatsächlich in Südafrika, Simbabwe oder Botswana so, dass bestimmte Gebühren erhoben werden, von denen wiederum zum Beispiel Ranger in Schutzgebieten bezahlt werden. Geschätzt wurde vor Beginn der Pandemie, dass allein in Südafrika gut 100.000 Menschen wegen der Trophäenjagd Arbeit hatten. Nadelstiche setzen aber Umweltschützer. Nur ein ganz kleiner Teil der Gelder bleibe bei der örtlichen Bevölkerung und es gehe nicht mehr um Jagd im eigentlichen Sinn, sondern um Sport und Unterhaltung. Aber selbst Naturschützer sagen, die gut organisierte Trophäenjagd sei gar nicht mal das Schlimmste. Viel übler noch sei die Wilderei und der immer kleiner werdende Lebensraum. Aus Johannesburg, Jana Gent.
Viele der begehrten Trophäen im Ausland stehen auf der roten Liste gefährdeter Tierarten, dürfen mit einer teuren Sondergenehmigung aber legal geschossen werden. Nashörner, Löwen, Giraffen, Elefanten, Eisbären. Und trotz des Washingtoner Artenschutzabkommens CITES und des EU-Verbots zur Einfuhr von Jagdtrophäen genehmigt das zuständige Bundesamt für Naturschutz in Deutschland immer wieder die Einfuhr von Jagdtrophäen, wie Stoßzähnen, Fellen oder Hörnern. So durften im Jahr 2020 insgesamt 543 Teile geschützter Arten legal eingeführt werden. unter anderem von 164 Zebras, 40 Giraffen, 14 Löwen, 8 Elefanten, 3 Breitmaulnashörnern und einem Eisbär. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen hervorgeht. Tierschützer fordern schon lange ein Verbot der Trophäenjagd. In einem Positionspapier des Deutschen Tierschutzbundes von 2021 heißt es:
Die Trophäenjagd ist ethisch nicht vertretbar, da Töten lediglich zum Erwerb einer Trophäe, zum Vergnügen oder als Statussymbol sowie der Abschuss geschützter und bedrohter Tierarten den Zielen des Tier- und Artenschutzes widersprechen.
Der Deutsche Jagdverband sieht in der legalen Auslandsjagd hingegen einen Beitrag zum Artenschutz und Lebensunterhalt der lokalen Bevölkerung. Die in Verruf geratene sogenannte Gatterjagd, bei der mit der Flasche aufgezogene Löwen für viel Geld in einem eingezäumten Gehege bejagt werden, lehne man allerdings ab. Das sei eine regelrechte Industrie und habe mit Jagd nichts zu tun. Sprecher Thorsten Reinwald.
Wir sagen ganz klar, dass sich ein Jäger, der sich entscheidet, jetzt in Afrika zu jagen, dass der sich mit den Gepflogenheiten vor Ort auf jeden Fall auseinandersetzen soll. Und dass die Jagd nachhaltig sein muss, ne, dass er da auch Verantwortung für trägt, dass letztendlich auch die Bevölkerung vor Ort von der Jagd profitiert.
Mehr zum weltweiten Handel mit Tieren schildern wir in Folge 8 dieses SWR2-Wissensspezial. Wozu braucht eine Gesellschaft die Jagd? Was legitimiert Menschen, auf Tiere zu schießen und sie zu essen? Früher hat der Wolf die Wildpopulation reguliert. Das ist lange her. Unsere Kulturlandschaft hat sich stark verändert. Und der Wald steht mit dem Klimawandel vor neuen Herausforderungen.
Ortswechsel. Wir gehen erneut auf die Pirsch. Diesmal so laut wie möglich. Wir begleiten eine Hundetreiberin auf einer Drückjagd bei Baden-Baden. Hanna Mittner ist beim Ökologischen Jagdverband Baden-Württemberg für das Hundewesen zuständig. Bei der Drückjagd heute ist sie mit ihrem Dackel Lucky dabei. Auch der trägt eine neonfarbene Sicherheitsweste. Glöckchen, damit man ihn gut hört. Und ein GPS, um ihn orten zu können, wenn er hunderte Meter von uns entfernt auf der Fährte eines Rehs oder Wildschweins ist. Diese Tiere sollen heute geschossen werden.
So eine Bewegungsjagd ist zum einen ja eine effiziente Art und es ist eine Art, wie man eine Beunruhigung für Wild auf ein Minimum, sage ich mal, reduzieren kann, zeitlich gesehen. Natürlich ist die Beunruhigung durch den Trieb und durch die Hunde relativ stark im Vergleich zu einem Ansitz, aber sie ist eben punktuell. Sie ist heute nur hier und eben nicht jeden Tag oder jede Woche, sondern einfach jetzt ganz punktuell mit hoffentlich möglichst großem Jagderfolg und danach kehrt wieder Ruhe ein. Und das ist für das Wild einfach auch besser zu verkraften, wie wenn immer kleine Störungen sind und man nie so richtig zur Ruhe kommt.
Also wir gehen jetzt im Prinzip von Schütze zu Schütze.
Genau, wir haben schon die Schützen auf dem Plan auch. Wenn die an einer Dickung sitzen, an einem Einstand, wo Wild drin sein könnte, dass man da auf jeden Fall auch mal durchgeht.
Wir schlagen uns durchs Dickicht. Obwohl es eisig kalt ist an diesem Wintermorgen, kommen wir bald ins Schwitzen. Es geht mitten in den Hang hinein. Durch Brombeerhecken, Geäst und Gestrüpp, zügig dem Hund hinterher. Immer wieder fallen Schüsse.
Der Ökologische Jagdverband, ÖJV, ist mit rund 2800 Mitgliedern ein Zwerg im Vergleich zum traditionellen Riesen Deutscher Jagdverband. Im Forstjagdkonflikt steht der ÖJV für die Parole Wald vor Wild und fordert eine nachhaltige Jagd. Das bedeutet etwa, dass ausschließlich mit bleifreier Munition geschossen werden soll. Und?
Ja, der ÖJV begreift die Jagd als ein Teil der Gesellschaft, also mehr eine Dienstleistung, ein Management. Ein Jäger, der eine Dienstleistung im Auftrag der Gesellschaft hat. Der ÖJV fördert ganz stark den Umbau des Waldes zu einer naturnahen Waldgesellschaft. Das ist essentiell, um ihn auch in Zukunft zu erhalten, um ihn auch klimastabil zu machen. Die Jagd ist da ein Managementsystem, um den Wald da zu unterstützen, hin auf diesem Weg.
Wir kommen an einem Schützen vorbei. Er hatte Erfolg.
Morgen, waren Sie erfolgreich.
Hallo, ja. Wunderschönes Wetter heute.
Genau, wir haben hier ein Bockhitzlein, hä?
Ja.
Schön. Gut, dann Weidmanns Heil und bis später.
Weidmanns Heil, was hier so viel bedeutet wie viel Erfolg noch, den traditionellen Jägergruß nutzt auch Hanna Mittner. Das war es aber schon an Brauchtum.
Eine zeitgemäße Jagd, argumentiert der Ökologische Jagdverband, brauche keine Traditionen wie den letzten Bissen.
Das sind für uns eben Dinge, die nicht dazu dienen, dem Wild die besondere Ehre zu erbieten, sondern für uns sind wir dem Wild schuldig, dass wir es gut und sauber erlegen, dass es nicht leiden muss. Das heißt, wir praktizieren unsere Schießfähigkeiten, ja, oder indem wir es möglichst wenig beunruhigen, als ein anderes Beispiel.
Die Jagd. Für die meisten Außenstehenden dürfte das nach wie vor eine Welt für sich sein. Eine Subkultur, mit der sie nichts zu tun haben. Die Frage ist, wie kann Jagd gesellschaftliche Akzeptanz finden?
Wir verurteilen da niemanden, der aber trotzdem sich gerne einen Bruch an den Hut stecken möchte oder eine Strecke verblasen möchte, also mit Jagdhörnern quasi die Jagdsignale noch zum Besten geben. Aber das sind Dinge, die für uns einfach nicht zu einer heutigen gesellschaftsfähigen Jagd unbedingt zählen müssen.
Die Jagd hat auch in der Gesellschaft, glaube ich, einen schwierigen Status. Wird ja vielfach in Frage gestellt. Und ich halte es für extrem wichtig, dass Jagd sich weiterentwickelt. Aber Jagd als Kulturgut muss aus meiner Sicht unbedingt erhalten werden, weil die Tierethik da eine sehr große Rolle spielt. Und man meint ja immer, wenn Tiere erlegt, geschossen werden, dass die Jägerinnen und Jäger keine Achtung vor Wildtieren haben. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall.
Wildtierökologe Rudi Suchand aus Freiburg kennt als Sohn eines Försters die Jagd seit seiner Kindheit. Heute ist eine enge Zusammenarbeit mit der Jägerschaft unerlässlich für seine Forschung.
Sie sind für uns auch in dem Monitoring, was wir machen, wichtige Beobachter, egal ob das jetzt Auerhuhn, Wolf oder sonst was ist, weil sie viel draußen sind. Und ich stelle fest, dass die vor allem auch die Achtung vor Wildtieren haben, was wir in der Gesellschaft vielfach gar nicht haben.
Mit Elektroauto. Ja. Wart ihr erfolgreich?
Die Drückjagd ist vorbei.
Nicht, aber insgesamt war es, glaube ich, ganz gut.
Wegen Corona findet kein gemeinsames Treffen aller Schützen und Hundetreiber statt. 11 Rehe und 2 Wildschweine wurden geschossen.
Fleisch essen? Vielleicht ist das der gemeinsame Nenner, den die Jagd trotz aller Vorbehalte mit der Gesellschaft hat. Laut Ernährungsreport 2021 des Bundeslandwirtschaftsministeriums ernährt sich nur jeder 10. Mensch in Deutschland vegetarisch. Gerade mal 2% leben vegan. Die große Mehrheit hat nach wie vor gern ein saftiges Steak auf dem Teller.
Sophia Lorenzoni, die junge Jägerin aus Böblingen, betreibt viel Aufwand für einen Wildschweinburger oder ein Rehragout. Sie findet, selbst zu jagen sei letztlich ehrlicher.
Ich meine, die meisten sind Fleischesser. Man müsste sich damit auseinandersetzen, dass man da ein Lebewesen ist. Und es ist viel einfacher, das einfach in der Packung zu kaufen und das dann auf dem Teller zu haben. Und ich glaube, da müssen wir wieder mehr hinkommen, dass die Menschen sich bewusst sind, wie wertvoll Fleisch eigentlich ist.
SWR 2 Wissen Spezial, Folge 5, Die Jagd. Von Vera Kern. Sprecherin Johanna Zehntner. Sprecher Volker Riesch. Redaktion Dirk Asendorf. Regie Günther Maurer. In der nächsten Folge geht es um Tiere essen.
SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.